Ja, ich finde es ganz toll, immer wieder zu sehen, wie viele Kinder wir in der Gemeinde haben. Und ich finde es eine wichtige Aufgabe, für diese Kinder und ihre Eltern zu beten und für sie einzustehen. Denn Kinder sind die Vorbilder im Glauben. Kinder haben eigentlich auch etwas mit dem Text heute zu tun, um den es gehen soll. Wir sind ja in der Apostelgeschichtsreihe. Wir machen das bei uns in der Gemeinde, dass wir im Moment die Apostelgeschichte gemeinsam durchlesen, und das neue Heft ist auch schon druckfrisch angekommen für den Juli und bis zum September, wo die tägliche Bibellese eben anhand der Apostelgeschichte weiter durchgeführt wird. Und wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass Kinder uns bereichern, uns Vorbild im Glauben sind, so sind sie uns auch da einen Schritt häufig voraus, wo wir, gesellschaftliche Grenzen ziehen. Sie gehen nämlich auf alle möglichen anderen Menschen zu, häufig, und man kommt mit Menschen in Kontakt, die man sonst nie ansprechen würde. Man kommt normalerweise mit Kindern, mit anderen Eltern sofort in Kontakt. Und das ist super, total schön zu sehen. Um eine Grenzüberschreitung soll es auch heute Morgen gehen. Ich lese den Text aus der Apostelgeschichte 11, die Verse 1 bis 18. Apostelgeschichte 11, 1 bis 18, hier vorne kann man mitlesen. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass auch die Nichtjuden die Botschaft Gottes angenommen hatten. Als nun Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, machten sie ihm Vorwürfe. Du bist zu den Leuten gegangen, die nicht zu unserem Volk gehören. Du hast sogar mit ihnen gegessen. Da erzählte ihnen Petrus ausführlich, was geschehen war. Als ich eines Tages in Joppe betete, hatte ich eine Vision. Ich sah etwas vom Himmel herabkommen, das sah aus wie ein großes Tuch, das an den vier Ecken gehalten wird. Es kam bis zu mir herunter. Als ich genau hinschaute, sah ich darin alle Arten von vierfüßigen und wilden Tieren, von Kriechtieren und Vögeln. Dann hörte ich auch eine Stimme, die sagt: Auf, Petrus, schlachte und iss! Aber ich sagte: Auf gar keinen Fall, Herr. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme von oben forderte mich ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott für rein erklärt, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an mich dieselbe Aufforderung. Danach wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. In diesem Augenblick kamen drei Männer vor dem Haus an, in dem wir waren, Boten, die man aus Caesarea zu mir geschickt hatte. Der Geist Gottes befahl mir, ihnen ohne Widerrede zu folgen. So ging ich mit. Die sechs Brüder, die ich hierher mitgebracht habe, begleiteten mich. Wir kamen nach Caesarea und betraten das Haus des Mannes, der nach mir geschickt hatte. Er erzählte uns, er habe den Engel in seinem Haus stehen gesehen, der ihm sagte: Schick jemand nach Joppe und lass Simon zu dir bitten mit dem Beinamen Petrus. Was er dir zu sagen hat, wird dir die Rettung bringen, dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft. Ich hatte aber kaum begonnen, zu ihnen zu sprechen, da kam der Heilige Geist auf sie herab, genau so wie damals am Anfang auf uns. Mir fiel sofort das Wort ein, das der Herr gesagt hat: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Geist Gottes getauft werden. Da war mir klar, Gott hatte ihnen das gleiche Geschenk gegeben wie damals uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen waren. Wie hätte ich mich da Gott in den Weg stellen können? Als die Apostel und die anderen das hörten, gaben sie ihren Widerstand auf. Sie priesen Gott und sagten: Also hat Gott auch die Nichtjuden den Weg eröffnet, zu ihm umzukehren und das wahre Leben zu gewinnen. Dieser Text ist ein Rechenschaftsbericht, den der Petrus ablegen muss. Und in den nächsten drei Tagen, wenn ihr die Bibellese, die tägliche Bibellese in der Apostelgeschichte mitmacht, vielleicht aus diesem Heft hier, dann werdet ihr genau diese Geschichte noch einmal lesen. Erstmal in einer ausführlichen Fassung und dann nochmal in dieser Zusammenfassung hier. In der letzten Woche gab es mal wieder einen Skandal in der katholischen Kirche. Der ist ein bisschen untergegangen, weil ja mit der Flut und mit Syrien und mit den vielen anderen Ländern ja genügend heiße Brennpunkte in unserer Welt sind. Auf einem Priesterseminar in Bayern wurden Juden- und KZ-Witze erzählt. Und am 20. April, dem Geburtstag von Hitler, gab es wohl im Keller eine nette Feier. Natürlich ist das Ganze ein absoluter Skandal. Der Leiter hat schlaflose Nächte und das beschädigt natürlich den Ruf dieses Seminars. Und natürlich ist es auch gegen den guten Geschmack. Warum machen das junge Priester? Die Antwort ist recht leicht. Ein gemeinsamer Gegner stärkt die eigene Identität. Das ist eine Untersuchung, die auch bei Ehen rausgekommen sind. Man hat eine Untersuchung gemacht, warum manche Ehen besonders stabil sind. Und man hat herausgefunden, dass da, wo Mann und Frau einen gemeinsamen Gegner haben und sich gegen einen anderen verbünden können, die Ehe besonders stabil ist. Also wenn ihr einen furchtbaren Nachbar habt, ist die Chance, dass eure Ehe stabil bleibt, doch recht hoch. Na, ganz im Ernst. Es schweißt einfach zusammen, wenn man gegen etwas arbeiten muss. Das gibt einen die gemeinsame Identität. Letztendlich geht es den Juden hier, die in unserem Text vorkommen, geht es eigentlich ganz genauso. Ihnen geht es auch um ihre Identität. Auch sie hatten eine. Und die war ja auch irgendwo geschützt, ihre Identität als Juden, weil Jesus ja vor allen Dingen für die Juden gekommen ist. Das macht er in einer Aussage sehr klar. Da kommt nämlich eine heidnische Frau, die möchte gern, dass ihr Kind geheilt wird, dass ein Geist von diesem Kind ausgetrieben wird. Und Jesus sagt, für dich bin ich nicht zuständig. Ich bin für die Juden gekommen. Das musste doch für die Juden ganz besonders gut klingen. Es war klar, ihre Identität war ganz klar. Und jetzt überschreitet Petrus eine dieser roten Linien. Und bei der nächsten Gelegenheit in Jerusalem muss er erstmal Rechenschaft ablegen. Na, er wird da nicht hinzitiert. Er kommt dort freiwillig hin. Aber dann wird er so richtig unter Feuer genommen. Gut, diese eine Geschichte um Philippus und dem Kämmerer aus Äthiopien, ein Einzelfall, ein Ausrutscher. Das kann man ja noch irgendwo verstehen. Aber grundsätzlich ist doch eines klar. Es geht hier um Reinheit und um Gebote. Interessanterweise ist der Vorwurf der Juden hier in Vers 3 gar nicht, dass Petrus das Evangelium verkündet. Ihr Vorwurf ist ein ganz anderer. Es geht wieder mal ums Essen. Petrus hat mit den Nichtchristen gegessen. Der hat mit Heiden gegessen. Das geht doch auf keinen Fall. Tischgemeinschaft und das dann dauernd. Der Vers 3, der macht sehr klar, der einschränkende Faktor der Juden im Umgang mit den Heiden, der war die Angst vor Götzendienst, die Angst vor Unreinheit. Denn die Heiden, die haben nicht beim Einkaufen darauf geachtet, was für Fleisch sie nehmen. Sie haben auch nicht darauf geachtet, bei dem Zubereiten in der Küche, ob sie nach den Reinheitsgeschriften der Tora vorgehen oder der jüdischen Halach, ausgelegten Gesetzeskatalog, den es damals gab. Und einem Juden, wenn er mit einem Heiden essen wollte oder irgendwie Gemeinschaft haben wollte, da hatte er eigentlich nur vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit war, er trifft sich mit ihm, aber essen tut er auf keinen Fall mit ihm. Das heißt, er lehnt das ab, total das Haus eines Heiden zu betreten. Sowieso mit ihm zu essen, geht nicht. Das war die erste Möglichkeit. Natürlich ein Affront gegenüber jemandem. Die zweite Möglichkeit war, der konnte den Heiden zu sich einladen. Da wusste er ja, die Reinheitsgebote, die werden alle eingehalten beim Zubereiten. Ich weiß, wo ich einkaufe. Die dritte Möglichkeit war, ich bringe mein eigenes Essen mit. Auch eine Möglichkeit. Und eine letzte Möglichkeit war, ich hatte so viel Vertrauen zu diesem Heiden, dass er alles richtig einkauft und alles nach den Reinheitsgeboten irgendwie herstellt. Aber selbst damals war die Spannbreite, was man da so machen konnte, die war richtig groß. Manche jüdische Lehrer, die sagten sogar, mit dem Heiden darfst du gar nicht erst reden. Der macht dich dadurch schon unrein. Die unterstellen dem grundsätzlich immer einen götzendienerischen Ansatz. Die Selbstdefinition der Juden, die war klar. Sie waren das reine Volk. Im Aristeasbrief habe ich folgenden Satz gefunden. Mose umzäunte uns mit uneinnehmbaren Schutzwellen und Zäunen aus Eisen, damit wir uns nicht mit irgendeiner der anderen Nationen vermischten, sondern rein blieben nach Leib und Seele. Das war für die Juden wichtig. Das war ihre Identität. Und der Petrus, der lebt diese Identität genauso wie alle anderen in seinem Volk. Bis zu dem Moment, wo er in Joppe auf dem Dach betet. In seiner Vision, da geht es um unreine Speisen. Aber Petrus erkennt, dass Gott diese Reinheitsgebote, diese Speisevorschriften aufhebt. Es geht nämlich nicht ums Essen, es geht um Personen. Und hier wird ganz klar, was das Wesen des Evangeliums ist. Diese Vision, da geht es um Personen. Und sie zeigt im Wesen des Evangeliums drei Dinge. Das erste, Gott bevorzugt keinen Menschen. Es gibt keinen Menschen, der mehr wert wäre als der ein anderer. Paulus sagt das in Galater 3, Vers 28. Da sagt er das sehr klar. Es gibt da weder Juden noch Heiden. Weder Sklaven noch Herren, Mann und Frau. Jeder Einzelne ist von Gott so angenommen, wie er ist. Es gibt natürlich Einzelne, die besonders herausgerufen von ihm werden, mit denen er einen besonderen Weg gehen möchte. Aber sie bekommen keine Vorzugsbehandlung. Die bekommen keine extra Ration Gnade. Gott bevorzugt keinen Menschen. Das ist das Wesen des Evangeliums. Das Zweite, was hier deutlich wird, Gott zeigt, dass die Gemeinde eine Einheit ist. Alle Glieder sind gleich. Da kann sich keiner hervortun. Gott macht Heilige und nicht ein paar Überheilige und ein paar Unterheilige. Keiner ist unreiner als der andere. Unreinheit kommt nur aus uns selber. Und das Dritte, was deutlich wird, die Maßstäbe Gottes, die haben hier und jetzt schon ihre Geltung. Die fangen nicht irgendwann mal an. Die fangen nicht an, wenn wir irgendwann im Himmel sind. Die fangen hier und jetzt an. Wie kommt es dann, dass wir immer wieder andere ausschließen? Ich glaube, dass Diskriminierung uns etwas vorgaukelt, nämlich eine falsche Einheit. Eine Einheit, die gegen dieses Wesen des Evangeliums ist. Einheit auf Kosten von anderen. Das mag vielleicht nach innen den Zusammenhalt stärken, aber eigentlich ist das gegen den Willen Gottes. Gott steht selber nämlich hinter dieser Mission. Aber trotzdem gibt es immer wieder einen Trend dazu, Gruppen zu diskriminieren, herabzustufen. Petrus selber wird von Paulus zurechtgewiesen, weil er genau das tut. Wir erleben in der Kirchengeschichte eine Diskriminierung von Geschlechtern, wo Frauen benachteiligt werden. Wir erleben in der Kirchengeschichte eine Benachteiligung von Menschen, die anders Gottesdienst feiern als wir. Das sind dann die Wilden. Eine Diskriminierung wegen der Hautfarbe. Oder eine Diskriminierung, wie bei diesem Priesterseminar, von Juden. Und auch wir als FEGs in Deutschland, haben im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich, auch ganz schlecht da abgeschnitten. Auch da haben wir uns versündigt. Auch da haben wir Menschen diskriminiert, sie ausgestoßen aus unserer Gemeinschaft, ohne Grund und gegen das Wesen des Evangeliums. Warum Diskriminierung? Warum tut man das? Ich denke, es gibt vor allen Dingen drei Gründe. Das erste ist ein Überlegenheitsdenken. Wir sind die Herausgerufenen, etwas Besonderes, jemand, der etwas darstellt, vielleicht sogar ein bisschen heiliger ist als andere. Aber sind wir das? Ich glaube, Diskriminierung hat ganz viel mit Überlegenheitsdenken zu tun. Ein zweiter Grund ist, glaube ich, dass Regeln als sichtbare Barriere nach außen wirken. Gott hat klare Vorstellungen, wie das Leben eines Christen aussehen soll. Sprich, Lügner, Diebe, Säufer, Ehebrecher kommen alle nicht ins Himmelreich, sagt er sehr klar. Ja, das stimmt. Aber ist das die Identität? Ist das unsere Identität, dass wir alle schön die 10 Gebote halten? Doch wohl kaum. Die Identität ist doch eine ganz andere, nämlich dass wir alle hier gerettete Menschen von Gott sind. Das ist doch die Identität, von der wir herkommen. Einen dritten Grund für die Diskriminierung sehe ich in Unwohlsein und Angst. Wir verhalten uns gegenüber manchen Gruppen abweisend, weil uns unwohl ist, ihnen zu begegnen. Weil uns ja manche Angst befällt. Weil wir nicht wissen, wie wir uns verhalten müssen. Warum fällt es uns sonst nämlich so schwer, in ein Bordell zu gehen und Prostituierten zu dienen? Warum fällt es uns schwer, den türkischen Nachbarn zu begegnen und ihnen von Jesus zu erzählen? Ich glaube, das ist nur zu begründen mit Angst, mit Unwohlsein. Und ich glaube, da müssen wir von Petrus lernen. Gott sieht nicht die Person an. Das ist die Lektion, die Petrus lernt, die er aufbekommt. Gott will, dass alle gerettet werden. Ausgrenzung ist kein Mittel zur Herstellung der eigenen Identität und Einheit. Die Konzentration auf Gott und seine Rettung, das ist das Wichtige. Hier in dieser Gemeinde, da treffen Junge und Alte zusammen. Da treffen Männer und Frauen zusammen, Schwarze und Weiße, Arme und Reiche, Klassikfans wie Hardrockfans. Und das Zentrum, das, was uns verbindet, sind nicht Regeln, ist nicht die Angst vor irgendetwas, ist nicht ein Überlegenheitsgefühl, oder eine Überheblichkeit. Das Zentrum, wo wir uns treffen, ist die Rettung, die Jesus Christus für uns geschaffen hat. Bauen wir vielleicht hier und da Zäune auf? Grenzen uns von Menschen ab? Schließen wir vielleicht unbewusst Menschen aus? Aus eigener Angst heraus? Um diese Fragen zu beantworten, da brauche ich nicht nur ein intensives Nachdenken von mir selber. Ich brauche Gott, der zu mir redet. Und ich brauche einen Spiegel, einen Menschen, der mir einen Spiegel vorhält. Und diesen Menschen wünsche ich euch, der euch klar widerspiegeln kann, wie ihr auf andere wirkt. Wenn man diesen Bericht jetzt hier von Petrus so liest, dann wird klar, dass Gott selber hinter dieser Mission steht für die Heiden. Er zeigt, dass Menschen zum Glauben kommen sollen. Und eigentlich sollten wir noch mal einen Feiertag in Deutschland mehr einführen, das zweite Pfingstfest. wäre gar nicht schlecht, oder? Noch ein paar Tage mehr frei, wäre doch super. Gott schenkt nämlich einmal das Pfingstfest für die 120 Jünger und Apostel. Da kommt der Geist. Aber diese Situation hier um Cornelius und seine Hausgemeinschaft, die ist nochmal bahnbrechender. Denn es geht hier nicht mehr nur um Juden. Hier geht es auf einmal um eine völlige Grenzüberschreitung. Die rote Linie ist überschritten. Die Mauer ist weg. Und Gott benutzt dafür den Leiter, dass er vorwärts geht. Er benutzt Petrus, den Fels, auf den die Gemeinde gebaut ist. Und Gott klopft diese Grenze so richtig auf. Und zwar so stark, dass Petrus nur noch sagen kann, ich konnte Gott nicht hindern. Als hätte er irgendwie eine Möglichkeit dazu gehabt. Diese Aussage, die er da sagt, ich kann Gott nicht hindern, da stecken mehrere Dinge drin. Dass er gar nicht die Möglichkeit dazu hatte. Ihm fehlte die Kraft und der Wille, irgendwie das überhaupt zu schaffen. Petrus ist eigentlich ein Getriebener Gottes. Der ist vollends überfahren worden von den Argumenten, die Gott ihm da bringt. Der wird hier vor vollendete Tatsachen gestellt. Und diese Autorität, die Gott hier zeigt, die erzeugt bei ihm eine riesige Ehrfurcht. So dass er nur noch sagen kann, wie hätte ich mich da Gott in den Weg stellen können. Gott sprengt Grenzen auf. Bisher war es nur sein Volk, wo Gott sich darauf konzentriert hat, wo Gott dran zeigen wollte, wie gnädig und gütig er ist, wie groß er ist. Und jetzt geht es ums Ganze, jetzt geht es um diese ganze Welt bis ans Ende der Welt. Jeder Mensch soll hören und erkennen, dass es einen Gott gibt, der alle Sehnsucht stillt. Und Gott macht das mit 4 Hammerschlägen, wie er diese Mauer einreißt. Der erste Hammerschlag ist das Erscheinen von diesem Tuch. Gott mutet Petrus eine richtig fette Gebetszeit zu und eine außergewöhnliche Speisekarte seiner Schöpfung. Und hier wird schon mal klar, wenn Gott Petrus auffordert, schlachte und isst, dass Petrus kein Vegetarier war. Aber ich glaube, dass er sich vor dem einen oder anderen furchtbar geekelt haben muss. Das hat er doch nie angerührt. Aber insgesamt 6-mal wird er aufgefordert, das, was Gott reingemacht hat, das solltest du auch nicht verachten. Aber letztendlich geht es hier nicht ums Essen. Es geht um Gemeinde. Dieses Tuch hier zeigt Gemeinde und in diesem Tuch sind alle Rassen, alle Schichten dieser Welt ohne Unterschied. Alles ist reingemacht von Gott. Das ist der erste Schlag, wo er eine Mauer einreißt, wo Gott zeigt, hier geht es weiter. Diese Mauer, die bleibt nicht bestehen. Auch wenn Petrus erst später bewusst wird, was dieses Tuch heißen soll. Der zweite Schlag ist der Befehl, Gottes zu gehen. Petrus kriegt ganz klar die Anweisung, ohne Bedenken jetzt mit den Leuten, die gerade angekommen sind, loszugehen. Sich nicht von ihnen zu distanzieren. Und sie gehen zu 7 dorthin. Das ist ganz interessant, denn zu 7 Zeugen waren damals im damaligen Recht wichtig, um ein wichtiges Dokument zu beglaubigen, eine Situation zu beglaubigen. 7 Männer. Der zweite Hammerschlag. Der dritte Hammerschlag, der hier genannt wird, das ist die Vorbereitung durch Gott. Hier laufen nämlich verschiedene Handlungsstränge auf göttliche Art und Weise zusammen, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Und dabei sind Cornelius und Petrus und alle anderen nicht einfach nur Marionetten. Nein, sie können sich entscheiden, sie können interpretieren und sie gehorchen Gott ganz freiwillig. Und als letzter Hammerschlag kommt das Handeln Gottes da rein. Und ich muss sagen, das ist der Wunsch eines jeden Predigers. Petrus fängt an zu reden und es ist fast egal, was er redet, denn mittendrin kommt der Heilige Geist auf die Leute. Und er erlebt einen Aufbruch. Na, welcher Prediger wünscht sich das denn nicht?
Es war anscheinend fast egal, was er da gesagt hat. Gott handelt hier, und zwar im gleichen Stil wie damals bei Petrus und den Jüngern. Gott wirkt, und der stößt hier eine Grenze auf, und er verursacht dieses zweite Pfingstfest. Gott ergreift die Initiative, er führt Menschen zum Glauben. Es hätte doch ziemlich jämmerlich geklungen, wenn Petrus zu seinen Brüdern und Schwestern nach Jerusalem gekommen wäre und gesagt hätte: Wisst ihr was? Ich habe mich entschieden, wir sollten auch die Heiden taufen und die sind jetzt rein und wir sollten auf jeden Fall sie taufen und ihnen auch den Heiligen Geist weitergeben. Das hätte den Sturm der Entrüstung gegeben. Damit wäre der nie durchgekommen. Aber es ist doch komisch. Wir legen doch häufig ganz viel Wert auf das, was wir tun. Wir legen doch ganz viel Wert auf unsere Entscheidungen, die wir treffen. Deutlich wird das zum Beispiel in dem Satz: Ich habe mich für Jesus entschieden. Hat nicht Gott sich für uns entschieden? Wir bitten Gott ganz häufig im Gebet darum, dass er unser Tun segnet. Aber schließen wir damit nicht Gott so ein bisschen aus unserem Leben? Wenn auf einmal Dinge zusammenlaufen, die für uns so nicht planbar waren, dann denken wir manchmal, na ja, Zufall. Logisch, das musste ja so kommen. Aber erkennen wir darin Gottes Handeln? Nehmen wir uns nicht etwas, wenn wir Gott nicht da in unser Leben hineinlassen, in unseren Alltag? Schauen wir nicht ein bisschen zu viel nach uns, nach unseren Möglichkeiten, nach unserer Kraft, nach unserem Tun? Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wie erkenne ich denn das, was Gott vorbereitet hat? Das Geheimnis von diesem Text, das überliest man leicht. Petrus betet, er gönnt sich eine Gebetszeit und Cornelius, der hat eine Vision. Ein Engel kommt zu ihm. Aber der kommt nicht zufällig zu ihm. Wenn man die Verse vorher ganz genau anschaut, wird klar, der kommt in seiner Gebetszeit zu ihm. Über ihn wird gesagt, er war ein treuer Beter. Er hatte Sehnsucht nach diesem Gott und wollte mit ihm immer wieder neu ins Gespräch kommen. Und der Fingerzeig wird hier indirekt sehr, sehr deutlich. Der Schlüssel in dieser Erzählung ist das intensive Reden mit Gott, ist das Gebet und dass sie danach getan haben, was sie hören. Es zieht sich durch diese Apostelgeschichte durch, dass immer wieder neu das Gebet einen ganz wichtigen Raum einnimmt. Nur durch diese intensive Verbindung mit Gott wird es möglich sein, sein Handeln zu sehen, seine vorbereiteten Werke zu sehen, wo er was für uns getan hat und es nicht einfach nur als logisch abzutun. Willst du Grenzüberschreitungen in deinem Leben erleben? Dann fang an zu beten. Willst du Gottes Handeln in deinem Leben erleben? Dann geh endlich auf die Knie. Willst du, dass Gott dich führt, dass Gott mit dir Entscheidungen bespricht und dann eine klare Aussage kommt? Dann fang an, mit ihm zu reden. Wir als Gemeinde verpassen unseren Auftrag und das Handeln Gottes, wenn wir nicht beten. Erst Gebet gibt die Kraft zur Grenzüberschreitung. Hier endet auch diese Geschichte. Sie endet im Stillen. Hier steht im Text, dass sie den Widerstand aufgeben, die Juden, weil sie erkennen, dass Gott handelt. In einer anderen Übersetzung steht, sie wurden ganz still. Gottes Handeln beeindruckt. Die einzige richtige Reaktion ist, jetzt Gott zu loben. Und das tun sie hier. Ihnen ist noch gar nicht klar, was für Konsequenzen das für sie selber hat. Aber jetzt zählen keine Eitelkeiten mehr. Die rote Linie der Unreinheit, die ist durchbrochen. Gott baut seine Gemeinde weltweit auf. Und dafür muss er gelobt werden. Und dafür wollen wir ihn loben, denn wir sind diese weltweite Gemeinde. Wir sind die Kinder aus dieser Situation. Gott sei Dank. Amen.